Ihr Lieben, ich möchte vor der Predigt noch ein Gebet sprechen. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir in aller Freiheit auch an diesem Sonntag zusammenkommen dürfen. Danke für das tolle Wetter draußen. Ja, der Frühling ist wirklich voll im Gange. Das ist wunderschön. Und ja, es ist toll, gerade an diesem Sonntag auch dir zu begegnen, nicht nur in der Natur, sondern auch in unserer Gemeinschaft. Das haben wir getan in Gebeten. Wir haben dich auch in Liedern bedacht. Und das wollen wir auch tun, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Lass es in uns lebendig werden. Amen. Ja, Gesa, danke für die sehr schöne Anmoderation. Tatsächlich haben wir so einen Dreiklang die letzten Sonntage gehabt und diesem heutigen Sonntag sind schon vorausgegangen, der Sonntag Jubilate, jubelt, Kantate, singet und heute sozusagen der dritte Sonntag im Bunde, Rogate, betet. Und die Frage stellt sich immer wieder, ja, beten ist ein Thema, kennen wir uns mit aus, aber ich finde es trotzdem manchmal gar nicht so leicht zu beten. Und die Frage, die ich heute mit euch bedenken möchte, ist, wie können wir beten, wie können wir überhaupt mit Gott sprechen? Und das ist eine Frage, die euch, die mich mit Sicherheit immer wieder beschäftigt. Aber spannend ist, dass es eine Frage ist, die auch Jesu Jünger schon beschäftigt hat und wo Jesus auch etwas dazu gesagt hat. Diese Antwort Jesu wird in zwei der vier Evangelien, die wir kennen, geschildert. Wir finden hierzu eine Antwort im Lukas-Evangelium und da in Lukas 11, Verse 1 bis 4 und im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel. Und ich möchte heute diese Passage aus dem Matthäus-Evangelium lesen und lese Matthäus 6, Verse 5 bis 15 und hier aus der guten Nachricht-Übersetzung. Bei mir ist das in der Bibel eingeteilt so als eigenes Kapitel und ihr kennt das, diese Kapitel haben auch noch mal immer eine kleine Überschrift und bei mir ist es auch sinnigerweise überschrieben mit über das Beten. Also sind wir im Thema. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich gerne zum Gebet in die Synagogen und an den Straßenecken auf, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht endlos Gebetsworte herunter, wie es die Heiden tun. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie besonders viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Und jetzt kommt das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Komm und richte deine Herrschaft auf. Was du willst, soll nicht nur im Himmel geschehen, sondern auch bei uns auf der Erde. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir jedem verzeihen, der uns Unrecht getan hat. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern schütze uns vor der Macht des Bösen. Wenn ihr den anderen verzeiht, was sie euch angetan haben, dann wird euch euer Vater im Himmel eure Schuld vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht verzeiht, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Das war das Vaterunser im Matthäus-Evangelium. Und interessant ist es zu wissen, dass das Matthäus-Evangelium das älteste Evangelium unter den Vieren ist. Wer hat dieses Evangelium geschrieben? Was wissen wir über den Autoren dieser Zeilen? Matthäus und wir können seine eigene Geschichte auch in seinem eigenen Evangelium lesen. Er ist so ein bisschen autobiografisch. Er ist Apostel natürlich, gehört zu den 12 Jüngern und war ein ehemaliger Zolleinnehmer. Und aufgeschrieben wurde es ungefähr 70 nach Christus, dieses Evangelium. Spannend ist auch die originale Sprache. Wir haben ja Bibeltexte immer nur im Deutschen übersetzt, vielleicht noch, wenn wir es in Englisch lesen, im Englischen. Aber wir haben wenig Bezüge zur originalen Sprache. Und tatsächlich ist dieses Evangelium interessant, weil es in einem hebräischen Dialekt in Aramäisch verfasst worden ist. Und das setzt voraus, dass die Menschen, an die diese frohe Botschaft gegangen ist, also sozusagen die Leserschaft, dass das immer Menschen waren, die aus einem gläubigen jüdischen Hintergrund gekommen sind. Also Leute sind, die mit dem jüdischen Tradition ganz, ganz eng vertraut sind und die vor allen Dingen auch die Tora und die jüdischen heiligen Schriften kannten. Was will Matthäus? Was ist sein Kernanliegen mit seinem Evangelium? Er möchte immer wieder herausstellen, dass Jesus das Ziel der göttlichen Heilsgeschichte ist. Und das finden wir dann an vielen Stellen, indem er quasi den Stammbau Jesu am Anfang darlegt und so weiter. Und wir merken immer wieder, dass all das, was er über Jesus erzählt, seine Jesusgeschichten, immer wieder auf diese jüdische Leserschaft abzielt. Und daher gibt es ganz viele Verweise ins Alte Testament hinein. Das Vaterunser und die Textpassage, die ich gerade vorgelesen habe, habt ihr schon gemerkt, da tritt Jesus auf und lehrt, er spricht zu den Leuten. Und das passiert tatsächlich im Matthäusevangelium in einem besonderen Rahmen, nämlich im Rahmen der Bergpredigt. Und das ist ganz interessant, im Parallelevangelium, im Lukasevangelium, heißt die Bergpredigt nämlich gar nicht Bergpredigt, sondern Feldpredigt, also anders. Und da ist dieses Vaterunser und diese Passage über das Beten in einem ganz anderen Kontext eingesetzt. Also hier nimmt Matthäus es direkt mit in die Bergpredigt hinein und das ist auch ganz besonders. Die Bergpredigt ist ein großer Anteil im Matthäus-Evangelium. Die erstreckt sich im Grunde vom 5. Kapitel bis ins 7. Kapitel. Und jetzt ist die Frage, na ja, der eine hat das eher als Berg empfunden, der Lukas eher als Feld empfunden, hat er mal so gesagt. Also ist eigentlich egal, ne? Ob so oder so. Nein, falsch. Deswegen immer wieder der Bezug ins Jüdische. Nein, gar nicht egal, sondern dem Matthäus ist es wichtig, sehr wichtig, diese Bergpredigt zu nennen. Und es gibt eigentlich zwei Bezüge. Einmal fängt er schon dieses 5. Kapitel an, im ersten Teil, wo er sagt, dass Jesus auf einen Berg geht und die Menschen mit ihm gehen und sich um ihn versammeln. Okay, könnte man sagen, Berg, klar, deswegen heißt es Bergpredigt. Aber viel wichtiger ist, dass Matthäus diesen Bezug zur Bergpredigt nimmt, um nochmal auch seine theologische Botschaft zu unterstreichen. Der Bezug ist relativ klar. Er nimmt nicht Bezug auf die Geschehnisse am Berg Sinai. Und da springen wir wieder zurück in die Mosebücher. Und zwar auf die Geschichte, wo Moses die 10 Gebote und damit die Tora von Gott empfangen hat. Und das war auf einem Berg, nämlich dem Berg Sinai. Die Parallelstellen können wir einmal im 2. Mose 19 oder in 5. Mose 26 lesen. Und während Mose sozusagen von Gott die Tora empfängt, gibt er gleichzeitig Gottes Wille an sein Volk weiter. Und da ist der Bezug ganz, ganz wichtig, nämlich Matthäus zieht hier eine Linie zwischen Mose, dem Vater sozusagen, dem Vermittler zwischen Volk und Gott und Jesus. Die beiden, die sind für Matthäus auf einer Ebene und unterstreicht damit, gerade für diese jüdische Leserschaft, die heilsgeschichtliche Bedeutung Jesu. Jesus steht in direkter Verbindung zu Mose und die 12 Jünger, auch das ist nicht unwichtig, diese Zahl, repräsentieren für Matthäus auch die 12 Stämme Israels des Alten Bundes. Und damit werden die Zuhörer, die jetzt mit Jesus versammelt sind auf diesem Berg oder Feld, sind im Grunde das erwählte Gottesvolk. Und damit ist das nicht einfach nur so ein kleiner Plausch, ne, nach einer langen Wanderung, sondern Matthäus hebt das sehr an und macht hier es theologisch sehr bedeutsam. Aber, und das ist dem Matthäus auch wichtig, die Bergpredigt, und da gehört immer wieder diese Worte auch zum Gebet mit hinein, ist keine neue Tora, es ist keine neue Offenbarung, die Gott jetzt an sein Volk weitergibt. Sondern Jesu Auslegung steht hier in rabbinischer Tradition. Im Rabbinertum unter den jüdischen Gelehrten ist es gang und gäbe, dass die Tora immer wieder neu betrachtet wird, hinterfragt wird und ausgelegt wird. Und genau in dieser Linie sieht Matthäus jetzt auch die Worte, die Jesus an das Volk auf dem Berg weitergibt. In diesem Zusammenhang erkennen jüdische Gelehrte bis heute die Bergpredigt als eine jüdische Tora-Auslegung an und stimmen mit dem damaligen Gesagten Jesu durchaus überein. Was ich jetzt mit uns machen möchte, ist einmal durch dieses Gebet, durch dieses Vaterunser zu gehen und die einzelnen Aspekte nochmal zu betrachten. Das ist ja immer ganz schön, solche Gebete, man neigt ja dazu, die dann so runterzubeten, man kennt die auswendig. Und manchmal ist es gut, dann nochmal zu stoppen und sich die einzelnen Elemente anzuschauen. Und dieses Gebet fängt an mit Vater. Okay. Im Aramäischen, ich habe ja gesagt, dass dieser Text ursprünglich im Aramäischen verfasst wurde, steht hier der Begriff Abba und Abba steht für Papa, lieber Vater. Das ist ein ganz intimer, ganz vertrauensvoller Begriff, eine liebevolle Ansprache. Und damit setzt der Einstieg in dieses Gebet eine Beziehung voraus, die weniger von Ehrfurcht, sondern vielmehr von Vertrauen und Glauben geprägt ist. Wichtig ist aber auch, dass Vater nicht Gottes Name ist, sondern eher Gottes Wesen beschreibt. Gott ist wie ein liebevoller, guter Vater. Es geht weiter und damit kommen wir zum Namen Gottes. Dein Name werde geheiligt. Auch hier interessant, nicht Gott, sondern Gottes Name werde geheiligt. Und da fragt sich natürlich, was ist Gottes Name? Wie heißt denn Gott eigentlich? Und da können wir auch im Alten Testament fündig werden, 2. Mose 3 und dann die Verse 14 und 15, stellt sich Gott persönlich vor. Das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, die kennen viele von euch auch schon. Und das heißt, da nennt er sich Jahwe. Und Jahwe ist auch kein Name, sondern Jahwe ist eigentlich eine Beschreibung, eine Zustandsbeschreibung. Nämlich Jahwe heißt übersetzt, ich bin oder ich werde mit dir sein. Ich bin der, der mit dir ist. Ich bin der, der mit dir war. Man kann das durchdeklinieren durch alle Zeiten. Und ich bin der, der mit dir sein wird. Ich bin. Gottes Name ist heilig. Heilig bedeutet abgesondert. Etwas, was nicht ins Alltägliche, Profane hineingehört. Das alte Israel vermied zum Teil sogar, Gottes Name aufzuschreiben. So heilig war Gott. Es gibt alte Tora-Abschriften, da ist an den Stellen, wo Gott genannt wird, ist immer nur ein Strich. Man hat sich also noch nicht mal gewagt, diesen Namen zu schreiben. So heilig hat man diesen Namen empfunden. Darüber hinaus ist Gottes Name mit dieser Zusage verbunden, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Diese Zusage gilt für uns und wenn wir beten, treten wir in Beziehung zu diesem heiligen Gott. Wenn Jesus sich zum Gebet zurückzieht und auch im Auftakt immer wieder diesen Bezug zum stillen Kämmerlein, ja, in der alten deutschen Sprache herstellt, also sagt, zieht euch zurück, plappert nicht einfach so los, dann schwingt auch etwas von dieser Heiligkeit Gottes mit. Dein Reich komme. Gottes Reich ist ein kommendes Reich. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Vorstellungen in der Bibel und auch Erwartungen in der Bibel, im Jüdischen, wie dieses kommende Reich aussehen wird. Ist es eher ein politisches kommendes Reich, etwas, was sie auf dieser Welt politisch, militärisch, machtvoll darstellt? Oder ist es ein ideales Reich, ein gedachtes, ein erhofftes, jenseitiges Reich? Die Bibel und die biblische Narrative bieten beide Varianten an, ganz interessant. Doch Jesus bietet hier eine dritte Form von Reich Gottes an. Mit Jesu Geburt und Wirken hat das Reich Gottes nach den Evangelien bereits begonnen. Und wir Christen haben schon jetzt in unserem Leben, in unserer Existenz Anteil an dieser Wirklichkeit des Reiches Gottes. Ein Reich, in dem Gottes Frieden und Gerechtigkeit das letzte Wort haben und nicht Hass und Leid. Dieses Reich ist nicht unsere Welt, aber es leuchtet immer wieder wie kleine Lampen, wie kleine Signallichter in dieser Welt auf. Und damit werden diese kleinen Hinweise zu Wegmarken, zu Zeichen, dass Gottes Reich schon hier und jetzt wirkt. Es sind Wegmarken vom Reich Gottes in unserer Welt und damit auch, ja, Menschen, die zu kleinen Wegmarken werden, zu Leuchttürmen werden, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Und deswegen kann Leben und deswegen kann auch die Welt in kleinen Stücken heil werden, an der Stelle, wo immer mehr vom Reich Gottes Wirklichkeit wird. Gib uns unser tägliches Brot oder auch unser Brot für den kommenden Tag. Wir brauchen gewisse Dinge ganz existenziell und dafür steht das Brot. Das Brot steht für ausreichende Nahrung, für Wohnung, für Arbeit. Gebetet wird ja aber nicht für eine Lebensrente, sondern für den täglichen Bedarf, das, was ich brauche, um durch den Tag zu kommen. Es geht um eine vernünftige Existenz und nicht um das Ansammeln von Reichtümern. Vergib uns unsere Sünden. Sünde ist in der Bibel zunächst kein moralischer Begriff. Sünde meint biblisch gesehen Zielverfehlung und damit ein Verhalten, das der Verwirklichung des Reiches Gottes von Frieden und Gerechtigkeit entgegensteht. Und Sünde ist tägliche Realität in meinem Leben. Hier steht nicht, sollte ich eventuell mal aus Versehen gesündigt haben, sondern die Tatsache, dass Sünde zu meinem täglichen Leben dazugehört. Und Sünde meint hier vor allen Dingen ungerechtes Verhalten, destruktives, liebloses Verhalten. Und da würde ich mich persönlich überhaupt nicht von frei machen, dass ich da immer wieder fehle und verfehle. Das gibt es in meinem Leben. Und da wird nicht diskutiert, es ist eine Tatsache. Und dieses Verhalten, dieses Fehlverhalten muss vergeben werden. Als Christ kann ich mit meinem vermeintlich vorbildlichen Glauben und Leben vor Gott nicht bestehen. Damit werde ich zwangsläufig scheitern. Doch darf ich die Vergebung für meine Unzulänglichkeiten erbitten und das gibt mir Kraft. Denn auch wir vergeben jeden, der gegen uns in Schuld ist. Schuldvergebung ist der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander von Menschen. Immer wieder bewegt uns gerade auch in der Politik, in den Nachrichten die Frage, wer hat Schuld, wer hat angefangen? Dauert durchgängig seit Jahren, was jetzt unsere globalen Kriegskonflikte angeht. Und diese Fragen werden niemals Antworten kriegen. Wir werden an dem Punkt niemals zu Lösungen kommen. Friede kann nur da beginnen, wo wir bereit sind, uns gegenseitig zu vergeben und damit eine Tür für einen Neuanfang aufzustoßen. Gerechtigkeit verlangt Aufklärung. Aber Leben findet im Heute statt und orientiert sich in die Zukunft. Wir können als Christen, die selber von der Schuldvergebung leben, in besonderer Weise an dieser Stelle Zeichen setzen. Und zum Schluss, und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung hat eine starke moralische Dimension. Es geht um gute oder schlechte Entscheidungen und damit um die Frage nach den Prioritäten, die ich selber setze. Nach Jesus haben die Entscheidungen im Leben ganz hohe Priorität, die dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen. Die Ursache der Versuchung sieht die Bibel im Vergleichen mit anderen und dem daraus resultierenden Gefühl, immer zu kurz zu kommen. Damit verliere ich die Tatsache aus den Augen, selbst ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Unser heutiges Leben unterscheidet sich nun mal sehr von den Menschen, die sich mit Jesus auf diesem Berg versammelt haben. Unser Alltag ist geprägt vom Pendeln, Arbeiten, Schlafen, von pausenloser Aufmerksamkeit, Hetzen und Zeitnot, dem zwanghaften Scrollen auf dem Handy, dem Jagen nach Individualisierung und Selbstdarstellung, Karriere, Follower. Beten steht quer zur schnell drehenden Aufmerksamkeitsspirale und ist Teil einer entschleunigten Lebensweisheit. Welche Dimension Gebet haben kann, beschreibt der Heidelberger Theologe Wolfgang Vögele, den ich jetzt zitiere. Beten ist ein Sprechen zu einem anderen, der unsichtbar bleibt und der auch nicht wie ein Gesprächspartner antwortet. Das Beten kann sehr unterschiedliche Tonlagen und Tönen annehmen. Betende schreien vor Wut, stammeln vor Aufregung, stottern vor Peinlichkeit, schnauben vor Zorn. Betende schweigen auch, weil ihnen die Worte fehlen, weil ihnen ihr eigenes oder das Elend der Welt die Sprache verschlagen hat. Wer danach wieder Worte findet, der fängt vorsichtig an. Lieber Gott, barmherziger Gott, Vater unser. Mit den ersten Worten des Gebets treten Betende einen Schritt neben sich selbst und neben diese Welt. Betende lassen Tun und Sein ihrer Lebenswelt hinter sich und ziehen sich ins Kämmerlein zurück. Denn sie haben eingesehen, dass sie durch Denken, Sprechen und Handeln zwar vieles, aber nicht alles erreichen können. Die erste Einsicht der Betenden lautet darum: Ich wende mich Gott zu und von der Hektik der Welt ab. Ich nehme mir Zeit und Konzentration, schenke meine Aufmerksamkeit in der Stille einem anderen. Ich trete vorübergehend einen kleinen Schritt aus der Welt heraus. Und darum ist es elementar wichtig, für die Zeit des Betens das Handy auszuschalten. Ich komme zum Schluss. Im Vaterunser lehrt uns Jesus ein Gebet, das in aller Kürze einen Eindruck von Gott vermittelt und uns im Beten in dessen Reich eintreten lässt. Es hilft uns, Gott zu begegnen, auch dann, wenn uns Situationen sprachlos machen und uns die Kraft, diesem Gott, Jahwe, ich bin, Raum in uns zu geben. Das Vaterunser verbindet uns als Christen über konfessionelle Grenzen hinaus und gibt uns eine gemeinsame Stimme und eine geistliche Ausrichtung. Deswegen ist es wichtig, immer wieder diesem Aufruf Rogate betet zu folgen. Im Kämmerlein, in der Gemeinde, im ökumenischen Miteinander. Interessant ist auch, dass das Vaterunser das Abendmahl mit hineinnimmt als Begegnungsraum Gottes. Und das werden wir heute tun in diesem Gottesdienst. Ihr seht, auf dem Abendmahlstisch ist schon Brot und Wein bereitet. Und ich freue mich, dass diese Predigt dann auch gerade im Abendmahl nachhallen kann. Amen.